Und da sind wir schon wieder mit einer neuen Folge vom Brotherly Talk. Hier im Podcast gibt's für euch alles Wichtige zu den Philadelphia Eagles. Ich bin der Flo, danke, dass ihr wieder reinhört. Euch allen aber jetzt erstmal ein frohes neues Jahr. Das offizielle Liga-Jahr in der NFL, das beginnt nämlich und damit auch die Free Agency. Es ist schon eine Menge passiert, auch bei den Philadelphia Eagles. Für euch schon mal zur Einordnung, wir zeichnen am Dienstagabend auf und es geht ganz schön ab. Kein Geheimnis, wenn ich euch an dieser Stelle sage, dass die Eagles Defense nächste Saison echt anders aussehen wird. Gleich mehr dazu. Die ganz großen Schlagzeilen haben in den vergangenen Tagen aber vor allem diese Spieler hier gemacht. DK Metcalf, Josh Allen, Devontae Adams, Myles Garrett und vielleicht noch Geno Smith. Metcalf geht ja zu den Steelers. Josh Allen unterschreibt einen 330-Millionen-Deal. Devontae Adams geht zu den Rams. Wildes Wide-Receiver-Duo in Los Angeles mit ihm und Puka Nacua da nächste Saison. Myles Garrett, der nimmt statt 20 jetzt einfach 40 Millionen Dollar im Jahr und lässt sich mit der Kohle davon überzeugen, dass es bei den Cleveland Browns eben doch nicht so schlimm ist. Und die Seahawks traden Geno Smith zu den Las Vegas Raiders und schicken ihn damit zu seinem neuen alten Head Coach Pete Carroll. Er hier ist auch immer eine Schlagzeile wert und für eine Schlagzeile gut. Tim, wie geht's dir diese Woche als Philadelphia Eagles Fan?
Also zum Glück hast du damit maßlos übertrieben. Es gab zum Glück und wird hoffentlich auch noch keine Schlagzeilen über mich geben. Mir geht's auf jeden Fall besser als unserem Freund Brandon Graham, der, wie wir ja lesen durften, sich im Super Bowl tatsächlich erneut den Trizeps gerissen hat.
Ey, gut, dass du das sagst. Das hatte ich in der Vorbereitung gar nicht mit drin. Das ist ja der Wahnsinn.
Ja, also von daher geht's mir deutlich besser als ihm. Ich muss ja wirklich sagen, der Mann hat nicht nur alles gegeben, sondern vor allen Dingen auch seinen Arm erneut. Also ist ja wirklich tragisch. Wünschen ihm auf diesem Wege besser gesagt, alles Gute und gute Besserung. Also wenn man von Hingabe spricht und alles zu geben im Sport, ich glaube, dann sollte einem direkt als Philadelphia Eagles Fan der Name Brandon Graham für immer ins Gedächtnis bleiben. Von daher wirklich Respekt. Und ja, mir geht's gut und noch bin ich auch optimistisch, dass die Eagles ein Roster von 53 Leuten nächste Saison an den Start bringen werden.
Wollen wir hoffen, dass sich das nicht ändert in der nächsten Stunde hier im Podcast. Tim, ich habe ja jetzt nur ein paar Namen gedroppt eben. Es gibt außerhalb der Eagles-Bubble ja noch viel, viel mehr zu berichten. Dafür gibt es aber andere gute Football-Podcasts. Trotzdem noch ganz kurz, was war für dich bisher die größte Geschichte?
Ja, du hast da wirklich eine sehr, sehr schöne Auflistung gerade vorbereitet beziehungsweise auch zum Besten gegeben. Ich denke, das hat auch die wesentlichen Züge, die mir aufgefallen sind, umfasst. Ich fand auf jeden Fall sehr bemerkenswert den Deal natürlich, den Josh Allen völlig zu Recht meines Erachtens abgestaubt hat. 6 Jahre, 330 Millionen Dollar. Das ist meine Hausnummer. Ich habe heute gelesen, so ein kleiner Funfact, Josh Allen verdient jetzt in den nächsten 6 Jahren in jeder Minute irgendwie 100 Dollar. Das ist schon mal nicht so schlecht. Von daher hochverdient, der Mann hat sich's verdient, MVP diese Saison und da haben die Bills, glaube ich, auch einen guten Fang gemacht, wenngleich natürlich auch einen teuren. Sehr amüsant und das hast du ja auch schon angedeutet, fand ich auf jeden Fall Myles Garrett, der sich ja beklagt hat, dass diese Losing-Franchise Cleveland Browns nicht mehr seine Zukunft sind, weil er endlich mal in einem Winning-Team spielen will, so schnell kann's gehen. Mit Geld kann man am Ende des Tages wohl noch jedes Problem zuschütten, zumindest in der NFL. Ebenso amüsiert hat mich, weil natürlich fliegt dir als Spieler, den Jungs wird das jetzt egal sein, weil das Bankkonto ist prall gefüllt, fliegt das natürlich jetzt immer schön im Nachgang um die Ohren, den nächsten, den ich hier auf meinem Zettel habe, nach dem Motto, das ist nicht gut gealtert, war DK Metcalf, der gesagt hat, er möchte jetzt endlich auch mal in der Sonne spielen. Hat funktioniert in Pittsburgh, scheint die Sonne Tag und Nacht, wie wir wissen. Mit 150 Millionen Dollar über die nächsten 5 Jahre wird der Mann sich sicherlich ein schönes Sonnenbankstudio finden. Und ja, auch amüsant fand ich natürlich, dass die Los Angeles Rams ihrem mittlerweile aus ihrer Sicht zu alten Cooper Kupp keinen Vertrag mehr geben möchten, aber den genauso alten Wide Receiver Devontae Adams sich gönnen für 2 Jahre mit 46 Millionen. Wobei natürlich da auch fairerweise, ich habe mit Dominik, Grüße gehen raus an dich, meinem Freund, dem Dominik, dem Rams-Fan, gesprochen. Wenn man sich den Deal natürlich ein bisschen genauer anschaut, dann sieht man, er ist auch relativ einfach cutbar, Devontae Adams, nach einem Jahr. Von daher ist eigentlich ein gut bezahlter Einjahresvertrag. Das ist sicherlich bemerkenswert. Chiefs mit Nick Bolton verlängert 45 Millionen Dollar, sicherlich auch noch bemerkenswert. Es hat sich sehr, sehr viel verschoben. Stand jetzt, also wie gesagt, zum Zeitpunkt der Aufnahme des Podcasts, sind tatsächlich die Eagles und die Baltimore Ravens die einzigen Teams, die noch keine Spieler aus der Free Agency zu sich genommen haben. Gucken wir mal, wann sich das ändert. Ich denke, sehr, sehr bald. Also von daher sehr, sehr spannend. Wir sehen genauso, in Washington bewegt sich sehr, sehr viel. Da gibt es viele Stimmen, die sagen, Laremy Tunsil, den sie ja geholt haben als Left Tackle, um auch nochmal da Daniels zu schützen, absolut overpaid und auch viel zu viele Draftpicks hergegeben. Sollte das so sein? Ich will mir da kein Urteil anmaßen. Wir sind ja keine Experten der Washington Commanders. Soll uns das nur recht sein, wenn sich dort quasi Haus und Hof weggegeben wird, um jetzt kurzfristig die O-Line zu stärken? Ja, und die Giants haben immer noch, stand jetzt, keinen Quarterback. Mal gucken, wann und ob sich das ändert. Ja, und ich habe auch eine lustige Statistik, habt ihr vielleicht auch gesehen. Ein Mann, der außerhalb der Philadelphia Eagles-Bubble sehr viel Humor zu haben scheint, ist der Kollege Boswell, Kicker der Pittsburgh Steelers, der, ich weiß nicht, Flo, ob du es gesehen hast, gepostet ein Bild von sich, wie er quasi Quarterback-like den Ball hält und sagt so, F it, DK Metcalf und Pickens down there. Ne? Also nach dem Motto, wenn sie keinen Quarterback haben, die Pittsburgh Steelers, dann muss halt eben der Kicker dann den Quarterback-Job übernehmen. Fand ich ganz amüsant. Und von daher, wie gesagt, die Offseason ist jetzt mal richtig mit dem Start der Free Agency losgegangen. Und ja, das ist schon Wahnsinn, was da in der NFL gerade abgeht.
Ganz viel los. Und die NFC East, ein Satz noch dazu, wird wirklich wild in der neuen Saison mit dem Laremy Tunsil-Trade. Auf jeden Fall. Die Commanders kriegen ja auch noch einen Viertrunden-Pick dazu. Aber wir wollen uns ja vor allem auf die Geschehnisse in Philly konzentrieren, hier im Podcast, so auch heute. Und man muss erstmal sagen, der Start in die Free Agency, der sah auf den ersten Blick, vor allem in der Defense, erstmal, boah, jetzt weiß ich gar nicht, was ist das passende Adjektiv? Übel. Übel sah es erstmal aus, fand ich. Also ein paar wichtige Defensivspieler haben die Eagles abgegeben. Ich fasse mal eben zusammen. Milton Williams, Josh Sweat, Oren Burks, Isaiah Rogers, Darius Slay, eben auch noch CJ Gardner-Johnson kurz vor Beginn unserer Aufzeichnung. Das klingt erstmal ganz schön hart und eben übel. In Kombination haben diese Jungs, ich weiß gar nicht wie viel, also mehr als 17 Jahre in Philly verbracht und sicher auch dabei geholfen, die Lombardi-Trophy zurück nach Philly zu holen. Wir gehen gleich alle Namen durch. Bevor wir jetzt alle nervös werden, man muss das Ganze erstmal einordnen. Erstens, dass nach so einer Saison mit so einer starken Defense ein paar starke Spieler nicht zu halten sind, das war einigermaßen erwartbar und darf uns nicht sonderlich überraschen. Und zweitens, mein Eindruck, der Fokus zu Beginn der Free Agency lag bei Howie Roseman, und dieser Name wird häufiger fallen heute im Podcast, bin ich mir relativ sicher, erstmal darin, Zach Bourne mit einem neuen Vertrag zu versorgen und den von Saquon Barkley zu verlängern. Und das hat er richtig gut gemacht.
Ja, das sehe ich genauso. Zunächst galten ja oder schwirrten einige Gerüchte rum, dass das ja auch ein klassischer Howie-Move gewesen sei, der den Eagles jetzt ja auch für die kommende Saison noch einiges an Cap-Space freigespült hat. Dem ist nun nicht so, wie sich rausgestellt hat. Also der Salary-Cap verändert sich, beziehungsweise der Cap-Hit verändert sich nicht wirklich merklich. Also sie haben unter den Daumen sogar vielleicht ungefähr $1 Million verloren, was man sozusagen den Vertragsinhalten entnehmen kann. Dementsprechend kein klassischer Howie-Move, um da irgendwas zu backloaden und dir kurzfristig Salary Cap freizuspülen, sondern es garantiert dir eigentlich, dass er auf jeden Fall in der Saison 25/26, also 25 und 26 noch da sind und er theoretisch auch gecuttet werden könnte in der Saison 27 für einen minimalen Dead Cap um die $3 Millionen Dollar. Aber man muss ja auch ganz klar sagen, und das wird auch kolportiert, dass es kein Howie-Move ist, sondern tatsächlich ein Jeffrey Lurie-Move. Nämlich der Owner der Philadelphia Eagles, der gesagt hat, hey, Saquon Barkley war ganz klar mein MVP auf dem Weg zum Super Bowl. Er war der Difference-Maker und das möchte er auch belohnen. Und was man natürlich sicherlich auch sagen kann, dass der Zufall dieser oder der Zeitpunkt dieser Vertragsverlängerung kein Zufall war. So rum ist es richtig. Denn direkt vor der Free Agency so etwas zu machen und auch zu zeigen da draußen an den Markt, hey, du wirst als Free Agent auch belohnt, wenn du bei uns vielleicht erstmal so ein Prove-It-Deal annimmst oder wenn du jetzt zu uns reinkommst und Leistung bringst, dann belohnen wir dich auch eben eben, weil, und das ist definitiv der Fall, es wäre nicht notwendig gewesen, den Contract von Saquon Barkley anzufassen. Von daher sendet das natürlich in die Organisation unglaublich schönes Zeichen, was Team Culture betrifft. Leistung wird belohnt, aber natürlich auch raus an den Markt, um entsprechend auch anderen Free Agents zu sagen, hey, komm zu Philly, akzeptier vielleicht auch erstmal einen niedrigeren Deal, weil Saquon hat ja auch gesagt, er hat damals Geld liegen lassen, um zu den Eagles zu gehen und den Super Bowl zu gewinnen. Also das ist, glaube ich, nach innen, nach außen ein ganz, ganz tolles Zeichen. Und, können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, setzt natürlich auf dieser Position auch die Konkurrenz da draußen ganz schön unter Druck, die jetzt vielleicht auch mal ihre Running Backs besser bezahlen müssen.
Zach Bourne's neuer Vertrag über 3 Jahre ist 51 Millionen Dollar wert, 34 Millionen davon sind garantiert. Ja, und die Vertragsverlängerung von Saquon Barkley, die ist wirklich, wirklich bemerkenswert, denn damit ist er der höchstbezahlte Running Back in der Geschichte der NFL und der erste Running Back überhaupt, der über 20 Millionen Dollar im Jahr verdient. 2 Jahre gibt es obendrauf für insgesamt 41,2 Millionen. 36 davon sind garantiert. Und damit, du hast es angedeutet, Tim, revolutioniert Saquon Barkley den Running Back-Markt, muss man einfach so sagen. Denn in der vergangenen Offseason gab es nur, habe ich mal nachgeschaut, einen Running Back, den bestbezahlten nämlich, mit durchschnittlich 16 Millionen im Jahr. Das war Christian McCaffrey. Und insgesamt gerade mal 6 Running Backs, die mehr als 10 Millionen im Jahr hatten. Und jetzt ein spannender Vergleich. 16 Wide Receiver hatten zur selben Zeit im Schnitt 20 Millionen oder mehr im Jahr. Weitere 13 Wide Receiver 10 Millionen oder mehr. Und davon, fand ich echt cool, waren ein paar noch nicht mal Receiver Nummer 1 in ihrem Team. Also Tim, wird die Running Back Position in der NFL dank Saquon Barkley und dank diesem Vertrag wieder wichtiger?
Ja, ist eine ganz, ganz schwierige Frage, die du stellst, wenn sie gleich auch vielleicht einfacher klingt. Schwierig deshalb, weil das Thema natürlich komplex ist. Also ich bin nach wie vor überzeugt, dass ein absoluter Standout-Running-Back wie ein Saquon Barkley, der entsprechend auch zu Recht so hoch bezahlt wird, Sinn macht als letztes Puzzlestück für Championship-Teams, die vor allen Dingen auch eine gute O-Line haben. Es hat ja einen Grund gehabt, warum Saquon ja auch die O-Line mitgenommen hat zu den diversen Interviews, die er hatte und zu den Shows, auf denen er eingeladen war. Das heißt, ich glaube nicht, dass jetzt grundsätzlich, und das haben wir jetzt auch danach bei dem einen oder anderen Deal gesehen, der noch in der Free Agency bei weniger prominenten Running Backs passiert ist, dass der Markt der Running Backs sich jetzt grundsätzlich dadurch geändert hat. Er hat sich mit Sicherheit in der Spitze geändert. Das glaube ich, diese Superstar-Running Backs, die wirklich jetzt auch bei Top-Teams spielen, diesen Preis fordern werden. Oder selbst wenn sie nicht bei Top-Teams spielen, diesen Preis fordern werden. Und dann sollten meines Erachtens die nicht so guten Teams diese Deals nicht annehmen. Weil, wie gesagt, und das haben wir bei Saquon als bestem Beispiel gesehen, hinter einer schrottigen O-Line der New York Giants kann auch ein Saquon Barkley nur bedingt glänzen. Von daher ist das natürlich, wie gesagt, hier ein bisschen zweischneidig zu betrachten. Und der Unterschied natürlich zu den Receivern, du hast es ja erwähnt, es gab ja auch, ich meine, Devonta Smith ist ja so ein Beispiel als 1B-Receiver, würde ich ihn mal nennen, nicht als Zweier, der ja auch mehr bekommt. Du hast natürlich auch beim Running Back ein exorbitant höheres Verletzungsrisiko, was du natürlich dir als Franchise auch gut überlegen musst, gerade auch was das Guaranteed Money angeht. Das ist schon sehr, sehr interessant, aber vielleicht unterm Strich, ja, es verändert, wie gesagt, den Top, aus meiner Sicht, den Top-Running Back-Markt schon und setzt eben andere Teams unter Druck, eben halt ihren Running Backs ähnliche Preise zu zahlen. Ich meine, Christian McCaffrey ist ja ein wunderbares Beispiel. Sicherlich auch mit Barkley der beste Running Back der Liga, aber leider fast die komplette letzte Saison verletzt. Und dann ist natürlich ein Team wie die 49ers, steht dann wirklich vor großen Problemen. Zumal, wenn du denen dann halt auch sehr, sehr viel Guaranteed Money gibst, die ja dann auch mit Verletzung kassiert. Also sehr, sehr komplexes Thema, diese Running Back Position.
Fun Fact, mein Fantasy-Team stand auch vor sehr, sehr großen Problemen aufgrund von Christian McCaffrey. Aber das ist ein anderes Thema, die neue Saison kommt ganz bestimmt. Dann lass uns die Defensivspieler einmal durchgehen. Ich möchte gerne mit Darius Slay starten, weil wir die letzte Folge von Brotherly Talk eigentlich mit ihm hätten beenden müssen. Ungefähr eine Sekunde, nachdem wir mit der Aufzeichnung durch waren letzte Woche, kam nämlich die Info, dass er released wird. Tim hatte mich schon irgendwie 93 Mal angerufen. Ich hatte das Telefon noch gar nicht wieder an. Ja, mit diesem Move sparen die Eagles für die kommende Saison rund 4,3 Millionen Dollar an Gehalt. Mittlerweile ist auch einigermaßen klar, wo Darius Slay dann wohl seine Karriere beenden wird. Bei den Pittsburgh Steelers nämlich. Soweit so gut, nicht so richtig gut und vor allem nicht so richtig smart, fand ich. dass Darius Slay gerade jetzt Jalen Hurts neben Joe Burrow, Josh Allen, Patrick Mahomes und Lamar Jackson nicht zu den Top-Elite-Quarterbacks in der Liga zählt. Tim, blöder Zeitpunkt, sowas gar nicht erst öffentlich machen. Oder hat Darius Slay vielleicht sogar recht?
Ja, also genau, vielleicht erstmal anfangen mit dem Abgang von Slay. Er lag ja dann auch irgendwo in der Luft. Wir hatten es ja auch in der letzten Folge schon gesagt. Aus finanzieller Perspektive, es hat ja zwei Brillen, ne? Das eine ist die emotionale und das, was der Spieler, in dem Fall Slay, auch für das Team darstellt und den Wert, den er bringen kann. Und auf der anderen Seite natürlich das, was er auch kostet und wo natürlich sich Howie Roseman überlegen muss, für diese und vor allen Dingen auch für die nächste Saison, macht es auch überhaupt noch Sinn, dann eben halt auch diesen Cap-Hit dann zu fressen. Und er hat sich dagegen entschieden. Strategisch sicherlich richtig, aber natürlich tut es als Fan sicherlich vielen da draußen, auch bei euch, weh, dass er jetzt eben halt nicht mehr bei den Eagles spielt. Man kann sicherlich unzweifelhaft sagen, dass es einer der besten Cornerbacks ist, die jemals das Trikot der Philadelphia Eagles getragen haben. Ich denke, das kann man mit Fug und Recht behaupten. Und zu dem zweiten Punkt, ich bin grundsätzlich kein Fan davon, Spielern, und das sollten sich auch die Spieler hinterfragen, zum einen diese Frage zu stellen, also das müssen natürlich Journalisten, aber als Spieler die zu beantworten, irgendwelche Rankings zu erstellen, wo ich dann meine eigenen Teamkollegen gegebenenfalls ranken muss gegen Spieler anderen Teams, das ist dann vielleicht auch gar nicht böse gemeint, wenn jetzt dann irgendwie so ein Ranking erscheint, weil ich meine ganz ehrlich, die fünf Quarterbacks, die da genannt wurden, vielleicht sind sie auch individuell besser, weil am Ende ist es ja auch eine Frage, wie die Frage genau gestellt wurde. Also ist jemand, keine Ahnung, ist ein Joe Burrow individuell von seinem Skillset besser als ein Jalen Hurts? Womöglich ist er das, ne?
Und ab wann bist du denn Elite QB in der NFL? Machst du das an Super Bowl Performances fest, dann muss Jalen Hurts da rein. Machst du es daran nicht fest? Vielleicht nicht. Deswegen verstehe ich auch nicht so ganz, wo diese Frage herkommt oder wie sie gestellt ist. Da hast du schon recht.
Ja, deswegen würde ich einfach nur jedem Spieler dazu raten, solche Fragen nicht zu beantworten, weil den Shitstorm, den du danach kriegst, den kannst du dir halt auch schenken für irgendwie, keine Ahnung, dafür, dass 5 Minuten mal über dich gesprochen wird, so wie wir jetzt gerade in unserem Podcast. Aber naja, das sollte man jetzt auch nicht zu hoch aufhängen. Es ist, wie gesagt, als neutral draufschauender, also wir sind natürlich nicht neutral, aber nehmen wir mal an, wir wären es, als neutral draufschauender, tut rein sportlich dieser Cut weh. Rein finanziell und mit Blick auf die Zukunft der Franchise und natürlich auch, um Geld freizuspielen, was du brauchen wirst für die ein oder andere große Vertragsverlängerung. Da gibt's ja auch noch ein paar andere Sachen, Stichwort Cam Jurgens. Du wirst Geld brauchen in den nächsten Jahren und dann ist das nachvollziehbar, einen Cornerback in dem Alter dich von ihm zu trennen und mögliche Replacements und wer da jetzt irgendwie wo vielleicht absteppen muss, darüber reden wir später nochmal.
Du sagst es vollkommen richtig, der Abgang von Darius Slay, der ist einigermaßen nachvollziehbar und er kam einigermaßen erwartbar. James Bradbury wird wohl auch gecuttet. Anderes Thema, das wir nicht so tief besprechen wollen heute. Etwas überraschender dagegen war die Nachricht, dass Corner Isaiah Rodgers die Philadelphia Eagles in Richtung Minnesota verlässt. Der hat inzwischen einen 2-Jahres-Deal über 15 Millionen mit den Vikings unterschrieben. Das ist vor allem ein großer Vertrauensbeweis in Richtung Kelee Ringo, oder Tim?
Also ja, auch das, du siehst schon, ich bin immer so zwiegespalten bei allen Themen, weil es immer natürlich zwei Seiten der Medaille gibt. Auf der einen Seite, nochmal damit anfangend, Isaiah Rodgers kam ja aus einer Gambling-Sperre zu den Eagles. Er hat einen Prove-Deal bekommen. Keiner wusste wirklich seriös zu sagen, wie gut ist dieser Mann eigentlich noch. Er hat allen gezeigt, gerade als es drauf ankam, er ist gut, man kann auf ihn zählen. Er hat das Geld jetzt auf jeden Fall auch verdient, was er jetzt bei den Vikings bekommt. Und von daher erstmal Glückwunsch dazu an Isaiah Rodgers. Und man muss dann aber auch fairerweise sagen, also die Eagles konnten ja in dem Zuge nichts machen. Ne? Er war ja quasi Free Agents. Klar, sie hätten ihm einen neuen Vertrag geben können. Jetzt gibt es aber natürlich 3 Varianten, die da auf dem Tisch liegen. Die erste Variante gewesen, du hättest natürlich Isaiah Rodgers mehr zahlen können. Das wäre aber sehr, sehr teuer geworden. Da musst du dich schon hinterfragen, ist er das denn dann auch wert? Vor dem Hintergrund der Variante 2 und 3. Variante 2 ist genau das, was du gerade gesagt hast. Kelee Ringo ist quasi ein potenzieller Nachfolger. Gegebenenfalls hält man von ihm sehr, sehr viel, dass man sagt, er kann Isaiah Rodgers auch ersetzen. Auf der anderen Seite kommen wir zur Variante 3 und das ist natürlich, du kannst dir von extern ja noch jemanden holen. Es gibt da draußen den einen oder anderen Veteranen-Corner, den du vielleicht auch nochmal für so ein Jahr Proof-It-Deal holst als Brücken-Corner, Oder du kannst das Thema natürlich auch wieder im Draft adressieren. Also von daher, in einem der Szenarien, glaube ich, hält man sehr, sehr viel von Kelee Ringo. Ich glaube aber, um ganz ehrlich zu sein, gerade auch nach dem Abgang von Slay, du hast jetzt ja nur noch Mitchell und dann hast du im Slot noch Cooper DeJean. Ich kann mir schwerlich vorstellen, dass die Philadelphia Eagles mit Kelee Ringo als Starting Corner planen, sondern ich bin mir sehr, sehr sicher, dass da noch was passieren wird, sei es in der Free Agency oder dann halt auch im Draft.
Würde ich sofort unterschreiben. Und wenn wir schon bei Defensive Backs sind, kurz vor der Aufzeichnung dieser Folge, dann folgende Nachricht. Die Eagles traden Safety CJ Gardner-Johnson und einen 6th-Runden-Pick aus dem nächsten Jahr zu den Houston Texans. Dafür gibt's Offensive Guard Kenyon Green und einen 5th-Runden-Pick im April 2026. CJ Gardner-Johnson hätte die Eagles noch, ich glaube, 8,5 und 11,5 Millionen oder sowas über die nächsten 2 Jahre gekostet. Das muss ein rein finanziell getriebener Trade sein, aber der Move kam für mich total unerwartet. So ziemlich der erste Kommentar, den ich vorhin gelesen habe, gerade eben, bevor wir aufgezeichnet haben, war: Howie, I was wrong about you. Ja, wie falsch ist dieser Trade? Und ist Howie Roseman eigentlich schon wieder raus aus dem Concussion-Protokoll nach dem Treffer mit der Bierdose, Tim? Oder macht Jeff Stoutland aus einem Busten einen All-Pro-Right-Guard, wenn Mekhi Becton in der Free Agency auch noch geht?
Ihr seht schon, Flo ist im Krawallmodus und fängt schon einen Monat nach dem Super Bowl-Sieg an, Howie Roseman in Frage zu stellen. Das ist ja unfassbar, Flo. Das ist ja ein Sakrileg, was du hier betreibst.
Entschuldigung. Ich will doch nur ein bisschen Feuer hier reinbringen in diesen Podcast. Ja, wir wollen ja auch zum Diskutieren anregen.
Das tun wir. Das tun wir sehr gerne sogar. Also ich glaube, also mich hat das auch überrascht. Ich meine, da brauchen wir nicht drum herum reden. Ich glaube, jeder von euch da draußen, der jetzt sagt, ja, das war mir völlig klar, dass CJ Gardner-Johnson jetzt irgendwie weggetradet wird, das ist mit Sicherheit nicht der Fall. Also das kam wirklich für uns alle sehr, sehr überraschend. Nach all dem, und wie gesagt, wir nehmen jetzt ja 2 Stunden nach Verkündung erst auf. Ihr werdet vielleicht schon viel mehr Hintergründe kennen, wenn ihr euch diesen Podcast hier anhört. Stand jetzt, nach all dem, was wir lesen, ist es so, dass es keine sportlichen Gründe hat und auch keine Ahnung, Character-Issues oder Concerns, sondern es wirklich nur darum geht, vor allen Dingen auch jetzt nicht in der kommenden, sondern in der Saison darauf, Geld freizuspielen. Ich habe es bereits schon erwähnt, da steht die ein oder andere große Vertragsverlängerung auch an bei den Philadelphia Eagles, gerade auch in der O-Line. Zum Beispiel bei einem Cam Jurgens, den du auf jeden Fall, der richtig gut bezahlt werden wird, zu Recht auch, und den du auf jeden Fall als Center behalten möchtest. Von daher tut das auf jeden Fall weh. Was kann man daraus lesen, meiner Meinung nach? Zum einen denke ich, dass wenn Vic Fangio CJ Gardner-Johnson als kritisch erachtet hätte für nächstes Jahr, also wirklich super kritisch, wäre wahrscheinlich dieser Trade nicht passiert. Und, das hast du auch schon angesprochen, dass Jeff Stoutland schon überzeugt zu sein scheint, dass, und so wurde er ja bislang abgestempelt, Kenyon Green als First-Round-Bust, also wirklich als jemand, der die Erwartungshaltung nie erfüllt hat, dass der jetzt kommt und Jeff Stoutland offensichtlich, ähnlich wie das bei Mekhi Becton kam, offensichtlich dann auch sagt, hey, aus dem kann ich was machen. Dass man das sicherlich auch auslesen kann. Vielleicht nur ganz kurz, wir haben auch noch immer auf dem Tisch liegen, Stand jetzt Dienstagabend, dass Mekhi Becton durchaus ja auch zurückkommen kann. Ne? Das sind ja auch diese Trades und Cuts, Dinge, die wie gesagt Geld freispülen, und Mekhi Becton ist noch auf der Platte. Was man da draußen hört, ist, dass auch Mekhi Becton einen Hometown-Bonus oder wie auch immer man das Ding nennen will, akzeptieren würde, sprich also einen kleinen Discount gegenüber dem, was er bei einem anderen Team kriegen könnte, einfach weil er es so schätzt, in Philadelphia zu spielen und natürlich auch weiß, was er Jeff Stoutland und dem Team zu verdanken hat, seine Karriere zu revitalisieren. Also von daher gibt das dir vielleicht auch eine Möglichkeit, mit diesem freigewordenen Geld dann auch die Mekhi Becton-Verlängerung zu zahlen. Und allerletzter Punkt, ich glaube, den man vielleicht auch daraus lesen kann, ist, dass die Eagles offensichtlich eine hohe Meinung haben zu Sidney Brown, ne? Der jetzt ja auch quasi in der neuen Saison competen wird für diese Safety-Position. Also da steckt viel, viel interessante Musik drin. Und ja, lassen wir uns mal überraschen, was da noch alles so passiert.
Weißt du, ich finde, CJ Gardner-Johnson, den kannst du sportlich, kannst du das wahrscheinlich kompensieren. Wir haben viel über ihn gesprochen hier im Podcast und wir wissen, dass er eine ganz bestimmte Persönlichkeit hat und mitbringt in jedes Team. Er ist ein Talker, aber er ist auch ein Stück weit Herz und Seele dieser Defense, meiner Meinung nach. Und so eine Persönlichkeit musst du erstmal wieder finden. Also das wird mir nicht so ganz klar, warum du so einen Jungen gehen lässt mit dem Rückenwind. Das kann ja nur deswegen habe ich das eingangs gesagt, das kann ja nur ein finanziell getriebener Move sein. Wir lassen es mal so stehen und gucken, was sonst noch so passiert. Übrigens, Safety Damar Hamlin von den Bills wird Unrestricted Free Agent. Der hat ein starkes Jahr gehabt. Und woher kommt der, Tim?
Pennsylvania.
Ist so. Der kommt aus Pennsylvania. Vielleicht kommt der nach Hause. Würde ich geil finden.
Ja, also am Ende für mich ist so die Frage bei den ganzen Free Agents, gerade auch mit Blick auf diese ganzen Trades und Cuts, die jetzt passiert sind auf der defensiven Seite, wird ja, und du hast es eben auch wunderschön gesagt, wird natürlich auf die Zukunft der Franchise geachtet, auf der finanziellen Seite. Howie Roseman hat gesagt, wir treten in eine neue Phase ein. Die jungen Spieler und jüngere Spieler müssen jetzt Verantwortung übernehmen. Die Eagles hatten ja letztes Jahr schon ein sehr junges Team. Das wird sich noch weiter so in der Richtung verstärken, weil man die großen Säulen entweder schon gehalten hat mit großen neuen Verträgen oder auch, wie gesagt, die eine oder andere Verlängerung noch im Köcher oder in der Schublade hat. Von daher treten wir jetzt in eine Phase ein, wo, weil klar ist Howie ein Cap-Space-Magician, wie die Amerikaner sagen, also ein Zauberer, was das angeht, aber er kann natürlich auch nur in einem beschränkten Rahmen zaubern und dazu gehört halt auch, du hast es am Anfang schön gesagt, dass nach so einem Super Bowl-Triumph, du kannst nicht jeden zahlen, schon gar nicht die Free Agents. Und dann sind wir bei dem, was ich eigentlich sagen wollte, wie ich reingeflogen bin, auch mit Blick auf Hamlin. Die Frage wird wirklich sein, wie teuer sind diese Free Agents? Akzeptieren sie einen Paycut, um für einen Super Bowl-Contender zu spielen? Und sei es eben halt auch nur ein Prove-It-Jahr, wo sie sagen, hey, ähnlich wie das auch ein Zach Bourne gemacht hat, ich komme für kleines Geld, spiel bei euch, gewinn vielleicht mit euch den Super Bowl und danach werde ich irgendwo richtig ausbezahlt. Wenn das Spieler wie Hamlin so machen und so akzeptieren und mit einem niedrigen Preisschild reinkommen, dann ist natürlich ein Spieler wie Hamlin more than welcome aus meiner persönlichen Perspektive. Aber du solltest jetzt natürlich logischerweise, das wird Howie auch niemals tun, jetzt nicht anfangen, irgendwie einem Free Agent irgendwie mit Geld zuzuschütten, weil dann hättest du ja die kompletten Geschichten mit CJ Gardner-Johnson und auch anderen ad absurdum geführt.
Fair. Tim ist so ein Pfennigfuchser, merkt ihr, ne?
Ja, irgendjemand muss ja aufs Geld schauen, wenn du es schon so raushaust, Flo.
Du bist der Finanzminister hier, sollst du sein. Ich bin mehr so der Consumer, ja.
Ja, okay. Absolut.
So, pass auf. Dann sprechen wir über Defensive Tackle Milton Williams. Der hat einen fetten Vertrag bei den New England Patriots unterschrieben. So fett, dass er jetzt sogar der bestbezahlte Spieler in der Geschichte der Patriots ist und damit einen gewissen Tom Brady vom Thron schubst. Hast du das gelesen, Tim?
Das habe ich tatsächlich noch nicht gelesen. Also das ist ja wirklich unfassbar. Ich habe nur gelesen, er ist jetzt tatsächlich der dritthöchst bezahlte Defensive Tackle der NFL. Also Respekt dafür.
Ja, pass auf, 104 Millionen über 4 Jahre, macht 26 im Jahr. Brady hatte 25. So viel Kohle. Hat er sich das verdient? Unter anderem ja 2 Sacks im Super Bowl, wir haben es alle gesehen. Oder musst du so eine Summe, auch da wieder möchte ich zur Diskussion anregen, musst du so eine Summe nicht eher einem Defensive Tackle geben, der Double Teams generiert? Weil Milton Williams hat ja eher von Double Teams profitiert, wenn Jalen Carter neben ihm eben immer 2 gegen sich hatte oder oft 2 gegen sich hatte.
Ja, absolut valides Argument, was du da bringst. Also Milton Williams ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Spieler. Ist er jetzt gemessen am Gehalt auch der drittbeste Defensive Tackle der Liga? Wahrscheinlich nicht. Was man natürlich aber berücksichtigen muss, er war ja ein Free Agent und wie wir alle da draußen wissen, sind die New England Patriots nicht mehr die New England Patriots unter Tom Brady, sondern der Fluch, der mit einhergeht, wenn du eine Losing Franchise bist, was die New England Patriots meines persönlichen Erachtens auch in der nächsten Saison sein werden, dann musst du diese sehr guten und Milton Williams ist ein sehr guter Defensive Tackle, dann musst du die überbezahlen, damit die zu dir kommen. Weil ansonsten hat nämlich keiner da Bock, im Schnee in Foxborough zu spielen. Und das erklärt dann vielleicht auch, warum er so viel bekommt, weil ansonsten hätte er wahrscheinlich lieber woanders gespielt.
Und nicht vergessen, die Interior Defensive Line bei den Eagles ist weiterhin ganz gut besetzt, unter anderem ja mit Jordan Davis und Jalen Carter. Moro Ojomo hast du noch und ich habe im Vorfeld gesagt, Moro Ojomo, ey, der ist immer so da, aber ich kenne ihn nicht so richtig. Tim, da hast du geschimpft.
Da habe ich sehr geschimpft und ich hoffe, ihr da draußen schimpft genauso jetzt auf den lieben Flo, weil er nicht auf dem Schirm hatte, was für eine großartige Saison Moro Ojomo letzte Saison gespielt hat im Rahmen des Super Bowl Runs der Philadelphia Eagles. Ich habe hier eine ganz tolle Statistik mal für euch da draußen rausgesucht und vor allem natürlich auch für Flo. Nämlich, mal kurz sich anschauend, was war eigentlich die Pass-Rush-Win-Rate? also die gewonnenen Pass-Rushs, die eben auf Defensive-Tackle-Position generiert wurden. Milton Williams, haben wir ja gerade drüber gesprochen, wirklich ein sehr, sehr guter Spieler, hatte eine Win-Rate von 17,6%. Das heißt, 17,6% aller seiner Versuche war der Pass-Rush erfolgreich. Das waren 418 Pass-Rush-Snaps, die er genommen hat. Warum erwähne ich auch die Anzahl an Pass-Rush-Snaps? Weil die Winrate von Moro Ojomo in der vergangenen Saison war 18,2%. Um euch mal ein Gefühl zu geben, ist 18,2% Winrate, ist es eigentlich viel oder wenig? Ich kann euch eins sagen, es ist extrem viel, weil damit hat er die zweithöchste Winrate der gesamten NFL hinter einem gewissen Chris Jones. Jetzt kann natürlich der ein oder andere vielleicht da draußen sagen, ja, okay, Moro Ojomo, der hat vielleicht irgendwie 12-mal irgendwie einen Snap bekommen als Pass-Rusher.
Das wollte ich jetzt fragen, genau.
So, und deswegen habe ich erwähnt, die Anzahl der Pass-Rush-Snaps von Milton Williams, das waren 418. Moro Ojomo für diese extrem hohe Winrate hatte 342 Pass-Rush-Snaps. Also der gute Mann hat richtig, richtig oft gespielt und dann halt wirklich diese Fabelnummer dahin geklatscht. Also von daher, da ist wirklich der Nachfolger von ihm, auch wenn er bei vielen vielleicht auch da draußen von euch noch unter dem Schirm war, mit Moro Ojomo, war er Siebtrunden-Pick, ist da wirklich schon gefunden. Also der Mann hat eine fantastische Saison gespielt, die natürlich ein bisschen hinten runtergefallen ist, vielleicht in der Wahrnehmung, weil vor ihm natürlich noch ein paar andere, ganz andere Monster standen, die natürlich auch schöne Zahlen aufs Parkett gezaubert haben.
Jetzt hole ich mir ein Jersey von Moro Ojomo. Jetzt hast du mich überzeugt. Eine Alternative wäre natürlich, oder eine zusätzliche Alternative vielleicht eher gesagt, wäre natürlich noch einen Rookie im Draft zu holen oder wäre eine Option. Aber
ich auch,
da muss man
Eagles
auch
das tun werden, ne? Das ja. War ja, glaube ich, auch meine Hypothese in Tim's Take vor ein paar Folgen. Ich bin sicher, dass die Eagles in der ersten Runde auf die D-Line gehen.
Wobei Defensive Linemen erfahrungsgemäß immer eine ganze Zeit brauchen, um in der NFL Fuß zu fassen. Für den schnellen Erfolg musst du dann ja, vielleicht noch eher was in der Free Agency machen. Das werden wir dann sehen. Noch ein schwerer
aber vielleicht
Verlust.
Nur kurz ergänzend, weil du hast völlig recht. Und das ist aber ja auch genau der Punkt. Wir haben ja gerade auch gesagt, der Nachfolger, die Nachfolger sind eigentlich schon im Haus. Deswegen musst du jetzt ja, genau wie du sagst, es dauert, bis ein D-Liner irgendwie sein Potenzial entfaltet, musst du eigentlich jetzt schon den holen, der dann im nächsten und übernächsten Jahr den nächsten beerben kann. Und die D-Line-Klasse ist sehr, sehr tief im Draft. Das werden wir natürlich mit euch gemeinsam noch auseinandernehmen in den kommenden Folgen. Von daher glaube ich, wie gesagt, schon an die D-Line, auch wenn das jetzt keiner, und da bin ich bei dir, sein wird voraussichtlich. Klar, es kann nicht immer ein Jalen Carter da irgendwie zu dir fallen, der wahrscheinlich nächstes Jahr noch nicht den Riesen-Impact haben wird als Starter.
Noch ein ziemlich schwerer Verlust bei den Eagles und wahrscheinlich der Spieler, der Stand heute am wahrscheinlich schwierigsten zu ersetzen ist. Edge Rusher Josh Sweat ist weg. Nach einer langen Zeit in Philadelphia 2018 wurde er in der vierten Runde von den Eagles gepickt und Josh Sweat hat einfach was total Smartes gemacht. Er hat einfach das beste Spiel seiner Karriere im Super Bowl gemacht. 6 Pressures, 3 QB-Hits, 2,5 Sacks. Ja, wenn du so performst im letzten Spiel vor einem neuen Vertrag, dann weißt du, das gibt ordentlich Cash. Und genauso ist es auch gekommen. Josh Sweat hat bei den Arizona Cardinals unterschrieben. 4 Jahre für 76,4 Millionen. Reunion also mit seinem alten Defensive Coordinator Jonathan Gannon. Unter dem hatte Josh Sweat übrigens seine beste Saison. 2022 war das. So, Tim, wie kriegst du den jetzt ersetzt? Nolan Smith hast du noch, Jadix Hunt ebenfalls. Großes oder größeres Fragezeichen bei Bryce Huff. Der war ja ein healthy scratch im Super Bowl, also ein Spieler, der gesund und fit war, aber trotzdem gestrichen wurde aus dem Kader. Das reicht jetzt aber noch lange nicht bei den Edge-Rushern. Heißt, du musst ja was im Draft machen, erste Runde vielleicht, und zusätzlich vielleicht sogar was in der Free Agency. Ich weiß nicht, ist Azeez Ojulari noch zu haben von den Giants? Von Miller auch noch zu haben?
Ja, ich tue mir da ein bisschen schwer noch draußen. Ich finde, bei dem einen oder anderen Free Agent, der gerade auch gehandelt wird, dass die halt auch schon eine gewisse Altersgrenze erreicht oder überschritten haben. Da bin ich mir etwas unsicher. Ich hätte jetzt tatsächlich auf dem Free Agent-Markt auch deswegen, genau aus diesem Grund, und wie gesagt, mein Punkt als Finanzminister dieses Podcasts ist ja auch immer noch, was wollen die Jungs eigentlich verdienen? Deswegen könnte ich natürlich sagen, jetzt sportlich kann der oder der auf jeden Fall weiterhelfen. Aber die Frage wird ja wirklich sein, was kostet der Spaß dann eigentlich? Ich denke jetzt so, und ich bin bei dir, also es muss noch tiefer werden, gerade jetzt, was die Edge-Rusher angeht. Stand jetzt, wir haben gerade gesagt, hast du Moro Ojomo im Roster, der Milton Williams ersetzen
wer
wird.
Wer ist das? Moro Ojomo, wer ist das?
Ich habe gehört, das sei ein ganz guter Spieler, letztes Jahr schon gut performt hat. aber gut, dass du ihn immer noch nicht kennst. Nein, den Namen wirst du, glaube ich, nächstes Jahr so oft noch hören, weil wir ihn natürlich jedes Mal abfeiern werden. Das wird dann der ewige Moro Jomo. Weißt du, es gab da noch den ewigen Sneed. Das wird jetzt der ewige Moro Jomo. Und Josh Sweat, und den Namen hast du auch schon gesagt, kann theoretisch replaced werden von Jalix Hunt, der immer besser geworden ist im Laufe der Saison. Das ist ja auch so ein Beispiel von einem Spieler, der erstmal ein bisschen Zeit braucht, vom College sich an die NFL zu gewöhnen. Du hast zum Glück Zach Bourne gehalten. Das ist ja auch nochmal ein ganz wichtiger Leader. Du hast Nakobe Dean, der dann hoffentlich wieder gesund zurückkommt, der ja auch ein absoluter Leader ist. Also da hast du schon viel Leadership. Klar, du hast jetzt mit CJ Gardner-Johnson auch Leadership verloren, aber da hast du natürlich trotzdem noch ganz viel Leadership drin. Und ja, ich denke auch im Draft, vielleicht sehen wir sogar, dass in den ersten zwei Runden ein Interior, Defensive Interior-Spieler kommt und dann auch noch ein Edge-Rusher. Halte ich auch nicht für ausgeschlossen. Ja, und ich glaube, du kannst da noch einen Edge Rusher abgeben. Wir erinnern uns leider alle an den werten Herrn, der die Philadelphia Eagles von den New York Jets verstärken sollte, aber leider dieses Versprechen nie eingehalten hat und leider auch sehr hoch bezahlt wurde. Vielleicht findet man da ja noch einen Trade-Partner und ja, kriegt noch ein bisschen Value dafür.
Noch ein Wort zum Thema Leadership. Ihr habt es hoffentlich alle gesehen, das Mic'd Up der Philadelphia Eagles zum Super Bowl ist rausgekommen. Sehr empfehlenswert. Schaut euch das unbedingt an. Und dort hört und sieht man, was für ein Leader Zach Bourne auf dem Feld ist und wie er auch mehrfach Jalix Hunt in diesem Spiel supportet. Wirklich beeindruckend. Und sollte jeder Philadelphia Eagles-Fan und jeder Football-Fan sich auf jeden Fall anschauen. Noch einer, der weg ist, leider muss man sagen, vor der Verletzung von Nakobe Dean in der Wildcard-Round hätten wir das leider vielleicht weggelassen, vielleicht. Oren Burks hat einen 2-Jahres-Deal über 5 Millionen bei den Cincinnati Bengals unterschrieben. Ich persönlich hätte ihn voll gerne weiter in Midnight Green gesehen. Vor allem deshalb, weil Nakobe Dean, du hast ihn gerade erwähnt, ja noch so lange, lange, lange ausfällt, Tim. Zeigt aber auch, dass die Eagles ganz viel Vertrauen in die Arbeit von Jeremiah Trotter Jr. haben vielleicht.
Ja, dem ist, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Also ich lese genau die zwei Dinge daraus, die du auch erwähnt hast. Zum einen glaube ich, dass die Eagles sich gut fühlen mit Blick auf die hoffentlich schnelle Genesung von Nakobe Dean. Und zum anderen ihnen auch sehr gefallen hat, wie sich Jeremiah Trotter Jr., the X-Man Jr. sozusagen, entwickelt hat. Und er hat ja auch im Laufe der Saison mehr und mehr Snaps bekommen. Also da scheint man ein gutes Gefühl zu haben. Aber ich bin bei dir. Also auch da wieder rein sportlich gesehen ist es auf jeden Fall sehr, sehr schade, weil der Mann hat auf jeden Fall gerade in den Playoffs unglaublich, unglaublich performt.
Okay, dann gehen wir mal auf die offensive Seite des Balles und verabschieden uns von dem Mann, der in der Victory Formation im Super Bowl gegen die Chiefs aufs Knie gehen durfte. Die Eagles schicken Quarterback Kenny Pickett zu den Cleveland Browns und bekommen dafür im Trade Quarterback Dorian Thompson Robinson, kurz DTR, und einen 5th-Runden-Pick. Guter Move von Howie Roseman. Du machst nämlich nochmal 2,6 Millionen Dollar Capspace frei und öffnest die Tür auf der Backup-Position für, Drumroll, Tanner McKee natürlich, der Pickett ja ziemlich beeindruckend outperformt hat in der vergangenen Saison. Sind wir uns beide einig, oder?
Ja, und das sind tatsächlich auch Dinge, die ich schon sozusagen, als ich auf der Pre-Super Bowl-Party der Philadelphia Eagles war, schon hab flüstern hören, dass die Eagles unglaublich hoch in der Meinung sind von Tanner McKee. Also der Mann hat nicht nur in seinen Auftritten während der Saison, sondern auch vor allen Dingen im Training gezeigt, dass mit ihm absolut zu rechnen ist. Und deswegen finde ich das klasse. Also wie gesagt, die haben in höchsten Tönen haben die Eagles, zumindest die Person, mit denen ich gesprochen habe, von Tanner McKee geschwärmt. Und das ist jetzt auf jeden Fall ein ganz klasse Quarterback 2, der sehr, sehr günstig für dich ist. Du hast es erwähnt, etwas Geld wurde auch freigespült. Und ganz, ganz spannend ist auch die Historie von Dorian Thompson Robinson mit den Philadelphia Eagles, Flo. Wusstest du, dass es da eine Connection gibt?
Nee, wusste ich nicht.
Die Connection fand ich ganz interessant und erläutert auch nochmal das, worauf wir auch nochmal vor dem Draft eingehen werden. Denn dieser gewisse Dorian Thompson Robinson war einer der Top 30 Visits vor dem Draft 2023. super spannend, finde ich das, weil da sieht man halt auch, selbst wenn du vielleicht nicht, weil er dir weggepickt wird oder weil du vielleicht dann doch jemanden hast, den du noch lieber hättest, selbst wenn du jemanden nicht bei dir direkt auf den Roster nimmst nach dem Draft, werden zum Glück diese Akten und diese Notizen nicht weggeschmissen, sondern können dir wertvolle Anhaltspunkte liefern im Laufe der Jahre, wenn dann doch mal einer dieser Spieler zu haben ist. Und das heißt, das ganze Thema Character, das ganze Thema, wie liest derjenige ein Spiel, das haben die Eagles in einem wirklich gut vorbereiteten Interview schon mit ihm alles abgehakt. Und das ist natürlich klasse und zeigt, glaube ich, auch wieder, wie sauber bei den Eagles gearbeitet wird und beruhigt dann vielleicht auch lieber den Flo, der jetzt schon Howie Roseman in Frage stellt.
Sag das doch nicht so, ist doch noch alles gut. Lass ihn mal kochen, den Howie. Ja? Ja. Aber du, selbst Spitzenköche, Sterneköche, die kochen auch mal scheiße.
Das stimmt, da hast du recht.
Ja? Schmeckt auch nicht immer. Wer weiß, wann das kommt, hoffentlich nicht so bald. DTA ist ja auch erst 25, wie Tanner McKee, glaube ich, ist auch erst 25. Sportlich sieht das jetzt nicht so rosig aus, muss man sagen. 5 Karrierestarts, ist da allerdings 1-4, ein Touchdown, 10 Picks, ein Fumble. Ja, eine Option für QB3 dann eben und mal genau sehen, wie er sich entwickelt. Ne?
Und das, was wir jetzt nach dem Trade von Kenny Pickett wissen, Flo, ist nämlich, welche Picks die Philadelphia Eagles im 2025er Draft haben. Denn da hat sich ja auch was verändert. Du hast es ja schon angesprochen.
Erzähl.
Also, die Eagles, Stand jetzt, Montagabend, wer weiß, vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen Trade, haben natürlich ihren eigenen First-Round-Pick an 32, sie haben ihren eigenen Second-Round-Pick an 64 und ihren eigenen Third-Round-Pick an 96. Aber, und jetzt wird's ganz spannend, haben die Eagles einen Viertrunden-Pick, der kommt noch seinerzeit aus Detroit an der 129 und dann sage und schreibe 4 Fünftrunden-Picks. Da ist ihr eigener dabei, aber auch unter anderem jetzt eben der, den sie von den Cleveland Browns erhalten haben. Und wenn du 4 Fünftrunden-Picks hast, dann ist das unglaublich viel Spielmasse, wirklich auch nochmal vorne einiges zu verändern. Damit kannst du wunderbar auch den Drittrunden-Pick gegebenenfalls weit vorziehen in die dritte Runde, je nachdem, wie viele Fünftrunden-Picks du draufschmeißt, vielleicht sogar noch höher. Du kannst damit natürlich auch wunderbar in der vierten Runde nochmal weiter aktiv werden. Also wir wissen es alle, Howie macht ja auch während so einem Draft aus 8 mal ganz schnell 10 Picks. Das wird sehr, sehr spannend. Vielleicht traden die Eagles ja sogar, das wird ja auch mehr oder weniger kolportiert, aus der ersten Runde ja auch raus und holen sich dementsprechend noch mehr Munition für die späteren Runden, weil wir ja gerade gesehen haben, viele haben die Eagles verlassen, sie brauchen günstige Nachfolger, bietet sich dieser Draft einfach sehr, sehr an. Ja, und eben mit diesen 8 Draft-Picks und dazu, wie gesagt, 4 Stück davon in der 5. Runde, sind die Eagles, glaube ich, gut munitioniert.
Gerade über das zarte Alter von DTA gesprochen, 25. Nicht mehr so jung ist Tight End Dallas Goedert. Und genau deshalb ist er gerade auch ein großes Thema bei den Eagles. Er darf sich nämlich auf dem Markt und damit nach einem Trade umschauen. Warum machen die Eagles das? Vor allem vor dem Hintergrund, dass Dallas Goedert ja wirklich einen großen Impact hatte innerhalb dieses Super Bowl Runs in der vergangenen Saison. Naja, die Erklärung ist relativ einfach und liegt auf der Hand. Tim, 15 Spiele hat er in den letzten 3 Saisons verletzungsbedingt verpasst. Er ist jetzt eben schon 30 Jahre alt, geht in sein letztes Vertragsjahr. Sein Cap-Hit beträgt 12 Millionen und da kommt eine recht gute Tight-End-Klasse im Draft dieses Jahr. Was meinst du, was passiert mit Dallas Goedert?
Ja, auch da, ich kann mich da nur wiederholen, aus sportlicher Sicht und auch menschlich, ich habe ihn ja auch schon treffen können, ist ein ganz toller Mensch, wird das sehr, sehr wehtun. Also er war so lange da, hat Zach Ertz überragend beerbt und ihn schnell vergessen lassen. Und das ist natürlich wirklich, wirklich, wirklich schade. Und er hat ja auch einen Riesenanteil gehabt in den Playoffs, wo er dann eben auch gesund war am Super Bowl-Sieg der Philadelphia Eagles in diesem Jahr. Deswegen ist das wirklich extrem oder wäre das wirklich extrem schade. Du hast es erwähnt, wenn man ihn traden würde, würde man einiges an Geld einsparen, nicht nur in der kommenden oder jetzt startenden Saison oder gestarteten. Du hast ja gesagt, wir sind schon im neuen Jahr drin, aber auch natürlich im nächsten Jahr in 2026. Von daher wäre es sicherlich schon nachvollziehbar, von Howie Roseman das zu tun. Natürlich kannst du aber nicht alleine mit Calcaterra in die neue Saison starten, wenn du Ambitionen hast, was ja bei den Philadelphia Eagles definitiv der Fall ist, sondern du müsstest da noch was tun. Wir haben, und das hatten wir auch schon mal angedeutet in den letzten Folgen, eine sehr tiefe Draft-Class auf Tight End. Das heißt, da ist wirklich viel drin. Das sind jetzt vielleicht nicht nur die Brock Bowers, die dann so absolute Standouts sind, das sind die Philadelphia Eagles auch viel zu weit hinten, um so ein Standout zu kriegen. Aber die Klasse ist halt sehr, sehr tief. Es kann natürlich auch sein, wir haben über Meyer gesprochen von den Raiders, den man ja vielleicht noch irgendwie theoretisch holen könnte. Am Ende, wie gesagt, ist es auch da eine Frage des Geldes. Es ist der Fluch der guten Tat, nenne ich das jetzt mal. Wenn du so erfolgreich bist, wie die Eagles das waren und du Leute bezahlen musst, damit sie nicht gehen, dann musst du dich leider von dem einen oder anderen hochdekorierten und sehr, sehr verdienten Spieler dann auch leider mal trennen.
Schöne Schlussworte, obwohl du wolltest noch was zum Draft nächstes Jahr sagen, denn Stichwort Compensatory Picks, da kommt einiges auf die Eagles zu und zwar einiges Positives.
Ja, also durch diese, und das haben wir das letzte Mal schon, könnt ihr nochmal reinhören aus der letzten Saison in unsere Draft-Folge und auch natürlich werden wir es in dieser Saison in unserer Draft-Folge nochmal euch deutlich erklären, wo kommen Compensatory Picks her, was sind die Dinge eigentlich. Mal jetzt kurz runtergebrochen ist, wenn dich ein Free Agent verlässt und dann auch ein bestimmtes Gehaltsvolumen erreicht wird oder auch bestimmte Performance-Leistungen oder Statistiken von diesem Spieler in der kommenden Saison dann erfüllt werden, dann bekommst du halt eben einen sogenannten Compensatory Pick. Das heißt, die NFL will nicht, dass du bestraft wirst durch einen auslaufenden Vertrag, dich verlässt dein Leistungsträger und du kriegst dann gar nichts, sondern das wird dann nicht den Teams abgezogen, sondern du bekommst dann von der NFL einen sogenannten Compensatory Pick. Und jetzt hast du natürlich mit Williams, der jetzt der drittbestbezahlte Defensive Liner ist, Interior, und Josh Sweat, der dich verlassen hat, und auch Isaiah Rogers, hast du jetzt einfach drei wirkliche Leistungsträger, die auch entsprechend vergütet werden, die NFL dir sozusagen nochmal vergütet. Man möchte das, wie gesagt, eben nicht, dass die Teams dann irgendwie vielleicht auch in ein Loch reinfallen. Vorweg gesagt, es geht nicht höher als ein Third-Round-Pick. Das heißt, es ist nicht möglich, einen Second-Round-Compensatory-Pick zu kriegen. Und die Eagles stehen jetzt aktuell mit den Projected Compensatory Picks, weil es ist ja noch nicht final entschieden, könnten sie aktuell 8 Picks in den ersten 4 Runden des Drafts im nächsten Jahr haben. Das ist natürlich unfassbar. Also was du dir da, und das ist auch der Grund vielleicht, warum auch der ein oder andere Free Agents jetzt nicht geholt wurde, weil natürlich, wenn du dir selber Free Agents reinholst, du natürlich dieses Recht auf Compensatory Picks wieder verlierst. So, das heißt, Stand jetzt stehen die Eagles projiziert, ganz wichtige Sternchen, mit ihrem eigenen First-Rounder, mit ihrem eigenen Second-Round-Pick und dann haben sie tatsächlich 3 Third-Round-Picks Stand jetzt, einer ist von den Jets und der andere ist ein Compensatory-Pick, nämlich für Milton Williams. Dann haben sie ihren eigenen Viertrunden-Pick und dann nochmal 2 Viertrunden-Compensatory-Picks. Also das heißt, so kommen wir auf diese 8 Selections, diese 8 Draft-Picks in den ersten 4 Runden. Damit kannst du richtig, richtig viel aufbauen. Und ihr seht mich schon begeistert, wenn ihr euch jetzt vorstellt, wie selten Howie Roseman, nämlich aufgerundet nie, daneben lag in den letzten Drafts, vor allen Dingen in den vorne Runden, also quasi in den ersten 4, dann ist meine Fantasie unglaublich angeregt, mir nur vorzustellen, wie dann 8 Treffer im Draft 2026 in den ersten 4 Runden gezogen werden, die dann alle niedrig bezahlt sind und dir wirklich deine glorreiche Zukunft der Philadelphia Eagles wieder absichern. Dazu kommt, wie gesagt, nochmal ein 5-Runden-Pick der eigene, ein 6-Runden-Pick der eigene und dann der eben erwähnte voraussichtliche 6-Runden-Compensatory-Pick von eben Isaiah Rogers und dann der eigene 7-Runden-Pick. Also ich sag nur, und das ist vielleicht auch mein Take zum Ende dieser heutigen Ausgabe, in Howie I trust.
Ein Sternekoch kocht auch mal Scheiße. Ich sag's ja nur. Ja, ich vertraue ihm ja auch. Warum auch nicht? Wir haben ja allen Grund dazu, ihm zu vertrauen. Ich möchte noch was Buntes sagen und es passt ganz gut zum Thema Kochen. Hast du Lust?
Ja, immer. Außerdem habe ich jetzt Hunger.
Ja, du hast gleich noch mehr Hunger, denn Jalen Hurts ist ja mit seinem großen Idol Michael Jordan beim Dinner gesichtet worden. Hast du das gesehen, das Bild?
Ja, das habe ich gesehen. Also erstmal natürlich irgendwie nicht so schön, immer wenn die ganzen Stars in ihrer Privatsphäre im Restaurant fotografiert werden, aber natürlich schon ikonisch. Wir wissen ja, Jalen Hurts ist ja ein großer Fan, auch der Jordan Brand. Und dass die beiden jetzt zusammen Abend gegessen haben, also Flo, ich glaube, da wären wir auch gerne dabei gewesen.
Auf jeden Fall. Seit August 2023 ist er bei der Jordan Brand unter Vertrag. Jetzt also dieses gemeinsame Abendessen und das Foto ist viral gegangen. Der Typ, der da im Vordergrund zu sehen ist, der auf so einer roten Couch da sitzt und telefoniert, dahinter dann eben Hurts und Jordan, der hat jetzt jedenfalls das Foto seines Lebens. Also da hätten wir auch gerne gesessen. Ne?
Auf jeden Fall.
Jalen Hurts Lieblingsessen übrigens, Tim, was meinst du?
Bestimmt irgendwas Gesundes, oder?
Ja, ist gesund.
Cheesesteak?
Ja, liegt auf der Hand. Ob das so gesund ist, I don't know. Crawfish. Crawfish. Ah, okay. Ja. Was ist das eigentlich auf Deutsch? Langusten, Flusskrebs, irgendwie sowas, ne?
Ja, ja, irgendwie so Flusskrebse, das gab es auch in New Orleans. Aber nachdem ich ja weder Fisch noch Schalentiere esse, bin ich jetzt nicht dazu in der Lage zu sagen, ob das wirklich so lecker ist. Das überlasse ich mal lieber. Ich weiß nicht, Flo, hast du es mal probiert in New Orleans?
Ja, Crawfish, ja, ja, habe ich gegessen. Ich habe alles gegessen, was es da zu essen gab. Es war hervorragend. Ja? Und du musst ja auch kein Crawfish essen, du bist ja auch nicht Jalen Hurts. Ist in Ordnung. Michael Jordan, Lieblingsessen? Steak.
Ja, nice.
Ja, bodenständig. Und übrigens, Fun Fact, McDonald's mag er auch sehr gerne oder mochte er sehr, sehr gerne. Der hat wohl ewig lang jeden Morgen zum Frühstück bei McDonald's gegessen.
Boah.
Und es gab in den frühen 90ern wohl sogar mal ein McJordan-Menü in den USA. Ja. So,
ja, krass. Jetzt, also ich muss
sagen, jetzt habe ich auch Hunger.
Ja, so Fast Food, also ich bin jetzt nicht der größte Fan von, aber klar, kann man sich mal gönnen. Aber das Fast Food Frühstück, also jetzt will ich keinem dieser Ketten zu nahe treten, finde ich ja ganz grauenvoll.
Ja, so mit Hash Browns und was man da so zu sich nimmt, ne? Ja, also grauenvoll finde ich nicht. McMuffin
oder wie die Dinger heißen. Oh.
Mal kann ich das. Auf jeden Fall.
Ja. Ja, ja gut, jetzt, du machst ja auch jetzt jeden Tag in deinem Gym in der Garage Sport. Flo, du darfst alles mittlerweile essen.
Ich mache Sport, das stimmt. Aber,
ich glaube, das nächste Mal, wenn Flo in die USA zu einem Footballspiel fliegt, dann muss er sich quasi zwei Sitze reservieren, weil er einfach so ein breites Kreuz bekommen hat.
Nein, nein, so schlimm wird's nicht. Ich kämpfe ja nur noch gegen an, weißt du.
Ja, schauen wir mal. Also seid gespannt auf die nächsten Fotos von Flo und ob ihr die Body Transformation schon sehen könnt.
Ja, ja. Nee, so schnell geht das nicht. Da muss man auch auf dem Boden bleiben. Ja. So, Leute, wir hoffen, euer Hunger auf alle News zu den Philadelphia Eagles ist mit dieser Folge jetzt erstmal gestillt. Danke euch fürs Zuhören. Macht's gut. Wir sind gespannt, was das neue Liga-Jahr und die Free Agency noch so mit sich bringen und halten euch hier natürlich im Loop. Haut rein, bis bald und go Birds!
Go Birds!